Heute sprechen wir über Bildung und Migration mit einem absoluten Experten. Professor Aladin El-Mafalani ist zu Gast. Sie haben ja das Bundesverdienstkreuz bekommen vorletztes Jahr. Und es heißt, Sie haben sich so erstmal gar nicht so richtig darüber freuen können. Warum?
Ich forsche zu sozialen Problemen. Wenn es gesellschaftlich schlecht läuft, bin ich gefragt. Und dementsprechend hat es eine Weile gedauert, bis ich mich gefreut habe.
Okay. Und warum Sie sich dann doch freuen konnten und warum Sie es überhaupt bekommen haben, das Bundesverdienstkreuz, darüber reden wir natürlich ausführlich in dieser Sendung. Ich an Ihrer Stelle würde dranbleiben. Geht gleich los.
Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Wenn Sie regelmäßig diese Sendung sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie 60 oder älter sind. Damit gehören Sie zur Mehrheit in unserem Land. In diesem Jahr haben doppelt so viele Menschen ihren 60. Geburtstag gefeiert, wie Menschen geboren wurden. Warum spielt das Thema Bildung im Wahlkampf in unserer alternden Gesellschaft kaum eine Rolle? Die Zukunft hängt doch davon ab, wie wir mit den nachfolgenden Generationen umgehen, wie wir sie schützen und fördern, wie wir dieses Ziel erreichen können. Darüber spreche ich heute mit dem Professor für Migrations- und Bildungssoziologie Aladin El-Mafalani. Herzlich willkommen auf dem Roten
Sofa. Ich freue mich sehr. Hi.
Was schätzen Sie? Wir haben nun Wahlen vor uns. Wie viel Prozent der Wähler sind 60 Jahre alt und älter?
Über 60 sind ungefähr 43%. Der Median, also die Mitte, ist ungefähr bei 53. Also die Hälfte der Wähler sind über 53, die Hälfte sind unter 53. Das ist der höchste Wert, den wir bisher hatten. Und das wird noch weiter nach oben gehen.
Ja. Und der Anteil der Menschen, die Kinder im minderjährigen Alter haben, die also ein unmittelbares Interesse daran haben, dass die gefördert werden, was die Bildung angeht, wie hoch ist der?
Das lässt sich gar nicht so leicht bestimmen. Also man weiß zum Beispiel, dass von den ungefähr 41 Millionen Haushalten in Deutschland haben wir ungefähr 8 bis 9 Millionen nur, in denen Minderjährige leben. Da sind aber auch 17- oder 16-Jährige mit eingerechnet. Mhm. Insgesamt kann man sagen, wenn sich alle Eltern von Minderjährigen zusammentun würden in einem Verband, schon unrealistisch, aber würden sie es tun, ja, dann wären das immer noch einige Millionen weniger als der ADAC. Also wir haben tatsächlich die Situation, dass Kinder eine Minderheit sind, aber auch Eltern sind eine Minderheit, Eltern von minderjährigen Kindern. Und das drückt sich dann auch aus in der Wahlbevölkerung. Und übrigens, was viele nicht wissen, Eltern sind auch eine Minderheit. Und zwar mehr noch, als sie rein zahlenmäßig sind, denn viele Eltern sind nicht wahlberechtigt, weil sie keine deutsche Staatsangehörigkeit haben.
Genau. Mhm.
Und dementsprechend sind bei Wahlen spielen Eltern im Vergleich zu früher kaum eine Rolle.
Mhm. Aber das heißt, das Thema Bildung spielt auch aus diesen Gründen wahrscheinlich nicht so eine große Rolle. Ich vermisse es in diesem Wahlkampf.
Sie haben es gerade gesagt, als die 60-Jährigen 37 waren, ja, kam die erste PISA-Studie raus. Und dann haben wir da intensiv drüber geredet. Ganz Deutschland. PISA-Schock. Angela Merkel hat dann regelmäßig darüber gesprochen, dass wir eine Bildungsrepublik werden müssten und so weiter. Da war der größte Geburtsjahrgang, also wer 1964 geboren ist, heute sind die Menschen 60 Jahre alt, damals waren sie 37. Das war die Elterngeneration. Das war die wichtigste Wählergruppe, waren in dem Alter, wo man minderjährige Kinder hat oder haben kann. Mhm. Und dementsprechend haben wir da intensiv darüber gesprochen. Jetzt haben wir die Ergebnisse von damals unterboten. Wir haben eine schwierigere Bildungssituation als damals. Aber die größte Bevölkerungsgruppe ist jetzt 60 plus minus 5 Jahre. Und diejenigen, die jetzt Eltern sind, sind eben eine ziemlich kleine Gruppe.
Ja. Und die anderen sind Großeltern oder noch nicht Großeltern. Wie wir die dazu kriegen können, sich mehr für Bildung zu engagieren? Hm. Darüber reden wir in dieser Sendung. Heute ist der 11.2. und dieses Datum würdigt nicht zufällig eine wichtige Telefonnummer, wenn es um medizinische Notfälle geht. Heute ist der Europäische Tag des Notrufs 112. Mehr dazu von Sarah Markus.
Eine süße Überraschung für die Sanitäter der Rettungswache Kaltenkirchen. Die Hebammen vom Netzwerk rund um die Geburt in Schleswig-Holstein bedanken sich mit selbstgemachtem Kuchen. Denn immer mehr Schwangere nutzen den Notruf 112. Vor allem seit die Geburtsstation in Hennstedt-Ulzburg vor mehr als 2 Jahren geschlossen wurde. Rund 40 Minuten müssen werdende Mütter aus dem Umland seitdem fahren, um ins Krankenhaus zu kommen.
Weil die einfach wirklich unsere Einsätze übernehmen, weil die weiter jetzt fahren müssen und die Einsätze dadurch auch einfach spannender werden.
Bei den weiteren Wegen ist natürlich, umso länger wir den Patientenkontakt haben, umso wahrscheinlicher ist ja die Möglichkeit einer Komplikation auf dem Transport. Also dem müssen wir halt professionell begegnen. Und das hat sich für uns verändert, dass wir halt die Verantwortung länger tragen.
112, eine Nummer unter Druck. Sie gilt mittlerweile in mehr als 40 Ländern in Europa und wird immer öfter in Anspruch genommen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern steigt die Zahl der Einsätze.
Neben den weiten Wegen haben wir tatsächlich auch das Phänomen, dass aufgrund von anderen Einsätzen, ich sag mal Mehrfacheinsätzen oder eben auch Bagatelleinsätzen, die Möglichkeit gegeben ist, dass das Rettungsfahrzeug an anderer Stelle eingesetzt ist und deshalb dort nicht zur Verfügung steht. Auch deshalb kann es zu längeren Zeiten kommen.
Um die Anfahrtszeiten zu verkürzen, werden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 5 neue Rettungswachen gebaut. Hier in Altentreptow soll die Wache im nächsten Jahr als erste in Betrieb gehen. Spätestens in 5 Jahren sollen die Retter alle Einsatzorte innerhalb von 10 Minuten erreichen können. Denn bei Notfalleinsätzen entscheiden oft wenige Minuten über Leben und Tod.
Professor Aladin Elmar-Falani ist zu Gast. Er ist Experte für Migrations- und Bildungsforschung. Maike Krämer stellt ihn vor.
Sorge ums Klima, soziale Ungerechtigkeit, unser Leben wird immer teurer.
Und jetzt könnte man 1000 Sachen aufzählen.
Krisenzustand als Normalzustand. Das trifft besonders Kinder und Jugendliche. Sie sind eine Minderheit ohne Schutz, sagt Soziologe und Bildungsexperte Aladin Elmar-Falani. Er erforscht Bildungsungleichheiten und Schieflagen in unserer alternden Gesellschaft, zeigt Lösungen auf, macht Hoffnung.
Wir leben im besten Deutschland, das es jemals gab.
Geboren und aufgewachsen als Kind syrischer Eltern im Ruhrgebiet, studiert und promoviert in Bochum. Themenschwerpunkte Bildung und Migration.
Gelungene Integration bedeutet, dass mehr Menschen teilhaben können und teilhaben wollen.
Er lehrt und forscht an der Technischen Universität Dortmund und Bestseller schreiben kann er auch. Für seine Arbeit wird er 2023 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Aladin Elmar-Falani.
11 Bücher. Respekt. Elmar-Falani, Sie sagen, wir befinden uns an einem Wendepunkt. Jetzt werden die Weichen gestellt für die Zukunft unserer Kinder. Warum ist es jetzt gerade so wichtig, in diesem Moment? Warum könnte es danach zu spät sein?
Wir sehen erstmal so einen Abfall. Also viele Sachen verschlechtern sich gerade. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass sich die Demokratie, haben wir gerade drüber gesprochen, so entwickelt, dass wir in Demokratie und Sozialstaat, dass wir in den nächsten Jahren uns wirklich sehr stark um die Alterung der Gesellschaft kümmern müssen. Da geht es dann noch mehr als heute um die Finanzierung der Renten, irgendwann um die Pflege und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt das ganze System, die ganze Infrastruktur für Kinder und Jugendliche nicht jetzt auf Vordermann bringen, wird es sehr, also je länger wir warten, umso schwieriger wird es dann noch. Und außerdem wird es auch kompliziert, wenn der Fachkräftemangel aufgrund der Renteneintritte, der betrifft ja auch Pädagoginnen und Pädagogen. Das heißt, je länger wir warten, umso schwieriger wird es dann noch. Und ich will das nochmal sagen, wir haben die Situation, dass Kinder eine kleine Gruppe sind, sie haben so wenige wie noch nie und ihr Armutsrisiko ist höher als bei anderen Altersgruppen. Die Bildungsergebnisse sind rückläufig, die Gesundheitsdaten und auch das Wohlbefinden sind problematisch und die Infrastruktur ist wirklich in keinem guten Zustand. Also ich dramatisiere wirklich nichts. Es ist eine ganz schlechte Situation.
Worauf führen Sie das denn zurück, diesen Missstand? Vor allen Dingen auch, was das Bildungsniveau angeht. Also diese katastrophalen Ergebnisse der PISA-Studie.
Das Spannende ist, wir haben mehr investiert in Bildung als vor 20 Jahren. Also es ist ein leichter Zuwachs. Aber das, was sich verändert hat, gesamtgesellschaftlich, ist nun mal viel mehr. Kindheit hat sich total verändert. Digitalisierung spielt eine riesengroße Rolle. Migration betrifft Kinder und Jugendliche viel stärker als alle anderen Altersgruppen. Also wenn man den Begriff Migrationshintergrund nimmt, dann sehen wir bei Rentnerinnen und Rentnern sind es unter 15%, die einen Migrationshintergrund haben. Bei Kindern unter 5 sind es deutlich über 40%. Das heißt, es ist wirklich eine Vervielfachung. Und Dann haben wir eine starke eben Armutsbetroffenheit bei Kindern. Das höchste Armutsrisiko ist bei den jungen Generationen. Und nicht zuletzt, und das hat auch mit dem Altern zu tun der Bevölkerung, sind wir angewiesen darauf, dass die Erwerbstätigkeit von Vätern und Müttern in hohem Maße gegeben ist. Und deshalb haben wir einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz umgesetzt, jetzt bald auch einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule. Das ist nicht nur Bildungspolitik gewesen, sondern auch ein bisschen Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik. Mhm. Und das führt aber dazu, dass wir eine Verschiebung sehen von Familie hin, was Zeit zumindest angeht, zu staatlichen Bildungsinstitutionen. Und das muss dann bedeuten, dass diese staatlichen Bildungsinstitutionen, wenn die Kinder dort viel mehr Zeit verbringen, Wachzeit als mit den Eltern, dass die Institutionen dann auch viel mehr Aufgaben erfüllen müssen. Und das wurde in den Reformen so nicht umgesetzt.
Ja, man hört ja immer wieder auch von Grundschulen, von weiterführenden Schulen, dass einfach die auch damit überfordert sind. Also auch mit der Vielfalt der Nationalitäten, dass sie einfach nicht mehr hinterherkommen hinter dem, was sie eigentlich leisten müssen. Mhm. Liegt es daran, dass einfach zu wenig Geld da investiert wird, dass wir viel mehr Lehrkräfte bräuchten?
Also mehr Investitionen brauchen wir schon. Denn gerade in Kitas und Grundschulen, die beiden aus meiner Sicht wichtigsten Institutionen, da ist der Fachkräftemangel am schwierigsten. Und wenn wir jetzt mal Grundschulen nehmen, im OECD-Vergleich, das machen wir meistens in der Bildungsforschung, also im Vergleich der ökonomisch weiterentwickelten Staaten, wird in der Grundschulzeit in Deutschland deutlich zu wenig investiert im Vergleich zum Durchschnitt. Und ab der Sekundarstufe 1 sind wir im Durchschnitt und ab der Sekundarstufe 2 liegen wir über dem Durchschnitt. Und das heißt, wir investieren insgesamt zu wenig, etwas zu wenig. Aber wie wir das Geld investieren, ist einfach von Grund auf schief, falsch, ich will es nicht zu extrem formulieren.
Aber warum ist das so? Ich meine, da sind ja dann schon viele durch den Rost gefallen, wenn das Geld gewachsen. Da kommt.
Bei Mama, historisch gesehen, Mama kümmert sich um Kinder und erst wenn sie älter werden, geht der Staat dann voll rein und das ist dann Bildung im höheren Sinne. Aber das ist natürlich einmal problematisch, weil für Kinder das relevant ist und es ist ungerecht, weil wir dann viel investieren und die Systeme besser ausstatten, wenn nicht mehr alle dabei sind. Also die Grundschulen sind die wichtigsten Institutionen. Und gleichzeitig, das ist mir aber auch wichtig, nur Geld löst es nicht. Wir brauchen auch sowas wie einen Kulturwandel. Also, und der Kulturwandel fängt dabei an zu sagen und das endlich anzunehmen, wir müssen Teile der Funktion, die wir früher in der Familie hatten, in die Institutionen auch annehmen. Wir müssen das annehmen, dass wir für bestimmte Dinge zuständig sind, die in der Vergangenheit eher Familienangelegenheiten waren. Und zweitens heißt das dann, dass Lehrkräfte mit anderen zusammenarbeiten müssen. Und all diese pädagogischen Fachkräfte, die, also historisch gesehen, haben die alle in verschiedenen Gebäuden gearbeitet, auch für verschiedene Einrichtungen. Jugendamt, Jugendhilfe, Schule, Lehrkräfte für Schule und so weiter. Und jetzt sind die in Ganztagsschulen in einem Gebäude, arbeiten aber nicht zusammen, sondern nebeneinander, manche sagen sogar gegeneinander. Und das hat historische Gründe. Die wurden nie zusammen ausgebildet, es gibt überhaupt keine Berührungspunkte bei der Ausbildung. Die haben nie zusammen gearbeitet, es gibt keine Tradition der wirklichen Kooperation im Sinne der Kinder. Und das zu ändern, ist gar nicht so eine einfache Sache. Aber das System ist unterfinanziert, da muss mehr investiert werden. Und gleichzeitig muss es einen grundsätzlichen Wandel geben, was sind unsere Aufgaben und wie erreichen wir die.
Darüber sollten wir noch mal genauer sprechen, wie das organisatorisch möglich sein könnte. Wir bleiben noch mal aber bei den Schulen. Auf unsere Schulen kommen ja immer mehr Herausforderungen zu. Mehrsprachigkeit haben wir schon erwähnt, Erziehungsarbeit, Inklusion. Oft geht das eben zulasten der Lehrkräfte. In einer repräsentativen Befragung gibt mehr als ein Drittel an, sich mehrmals pro Woche emotional erschöpft zu fühlen. Die Lerndefizite bei vielen Schülern steigen, aber eine Schule aus Niedersachsen, die hat beschlossen, sich völlig neu aufzustellen vor diesem Hintergrund. Julia Lunau durfte einen Tag lang den Schulalltag begleiten.
Die Oberschule Osternburg in Oldenburg, Niedersachsen.
Wir sind super bunt, 32 unterschiedliche Sprachen, Schüler aus aller Herren Länder, unterschiedlichste Religionen. Das ist eigentlich genau das, was uns ausmacht.
Bunt und gleichzeitig auch herausfordernd. In ganz Deutschland ein Problem. Lehrermangel, sinkendes Bildungsniveau, Schulen müssen immer mehr Erziehungsarbeit leisten. Der Unterricht bleibt auf der Strecke. Frust bei Lehrern, Frust bei Schülern.
Wir kommen eigentlich so nicht weiter. Schüler haben schlicht aufgegeben. Wenn die dauernd unter Beweis gestellt erhalten, dass sie nichts können, dann ist das nicht der richtige Weg. Konkret können wir die Probleme von morgen mit der Schule von gestern nicht mehr lösen.
Deshalb wagt die Schule einen Sprung ins Ungewisse, krempelt ihre Struktur komplett um. Um 8.15 Uhr Schulbeginn für die Fünftklässler. Doch statt Unterrichten an der Tafel die sogenannte Moin-Zeit. Im Fokus steht erstmal emotional ankommen.
Meine Schwester hatte gestern auch Geburtstag.
Hat gewisse Vorteile.
Und sich organisieren. Das hat Priorität. Denn den Schülern fehle es immer mehr an Basiskompetenzen, die erstmal beigebracht werden müssen, so der Schulleiter.
Wir haben beobachtet, dass viele Schüler entweder zu spät kommen, also auch erheblich zu spät, nicht nur eine Minute, sondern auch wirklich massiv zu spät, Stunden oder mehrere Stunden. Die haben ihre Bücher, Hefte, Schreibzeug oder sowas nicht dabei. Und gefragt, warum, kriegt man häufig mal so ein Schulterzucken. Warum? Wozu soll ich das machen?
Das ändert sich allmählich. Seit August 24 ist vieles anders. Es gibt keine Schulklassen mehr, sondern kleine Stammgruppen von bis zu 12 Schülern. Erziehung hat Vorrang, der fachliche Inhalt tritt erstmal zurück, soll aber wieder aufgeholt werden durch Freude und Eigenverantwortung.
Wenn du jetzt 100% schon erreicht hast.
Ich will gerne die Probearbeit schreiben und dass ich die Arbeit schreibe und danach gucken wir, ob ich eine andere Lernhalt machen kann.
Die Idee? Jeder Schüler arbeitet in seinem eigenen Tempo, darf selbst entscheiden, wann er was macht. Der 11-jährige Yassin ist besonders fit in Mathe.
Meine Mutter und mein Vater, die benutzen immer Taschenrechner. Ich meinte zu sie, warum benutzt ihr Taschenrechner? Ihr könnt das rechnen, dann dafür könnt ihr immer besser und besser lernen. Ja, das ist nur die Wahrheit.
Er ist jemand, der relativ schnell arbeitet. Deswegen ist er mit seinen Aufgaben schon fertig, während andere noch, ich würde mal sagen, mittendrin sind. Das hat den Riesenvorteil, dass er nicht mehr aufgehalten wird, während ich an der Tafel stehe und etwas noch mal zum zweiten, vielleicht dritten Mal erklären muss, sondern er arbeitet wirklich weiter.
Statt vieler Nebenfächer setzt die Schule auf Projektarbeit, nah an der Lebensrealität der Schüler. Heute Videoproduktionen, Teil der Medienbildung.
Sahara, Afrika. Wüste, soweit das Auge reicht.
Die Schule zieht bislang ein positives Fazit.
Bei 90% der Schülerinnen und Schüler klappt das ganz hervorragend, weil die nämlich merken, dass wir sie ernst nehmen. Wir versuchen, Schule so zu machen, dass Schüler gerne wieder herkommen.
Eine Schule geht ihren eigenen Weg in Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen.
Finde ich, ist ein vorbildliches Beispiel. Warum machen das nicht mehr Schulen?
Ich meine, es gibt ja Schulen, die sowas machen. Das sind zwar nicht die meisten, aber wenn man, also meine Erfahrung ist, ich bin ja sehr oft an Schulen, dass man den Mut aufbringt, sowas umzusetzen, erst dann, wenn es nicht mehr läuft, wenn der Handlungsdruck so groß ist. Das sehen wir ja in vielen Bereichen. Das ist jetzt nicht nur da so, dass man den Spielraum, den Schulen haben, und die haben einen Spielraum.
Also die haben die Möglichkeit, theoretisch hätten sie die.
Relativ großen Spielraum. Wenn man möchte, gibt es einen großen Spielraum. Aber den gibt es übrigens auch in der Verwaltung insgesamt. Ne? Also, und Sie gucken jetzt so, ne?
Ja, aber gibt's immer als negativ bei der Bürokratie, unsere Bürokratie. Ja. Also man könnte, genau. Die könnten was machen, wenn sie wollen.
Wenn man den Standardweg geht, ist es so, wie man es kennt. Ja. Aber die Spielräume, die da sind, sind schon nicht verkehrt. Also das haben wir jetzt ja auch oft gesehen, als wir Energiekrise hatten, wie schnell auf einmal Dinge gebaut werden können und so weiter, ohne Gesetzesänderung. Das heißt also, die Möglichkeiten sind da und das betrifft die Schulen genauso. Aber das hilft ja nicht. Das hilft ja nicht, wenn der Spielraum da ist und es hängt jetzt davon ab, ob eine Schulleitung oder ein ganzes Kollegium so innovativ sein möchte. Weil wenn wir das mit 100 Lehrkräften, an Grundschulen viel weniger natürlich, gemeinsam abstimmen müssen, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht gering. Und dann wird man sich tendenziell auf das einigen, was man immer schon gemacht hat, wenn es, solange es noch funktioniert. Das ist der Grund, warum meistens ein vergrößerter Handlungsdruck dazu führt. Und der führt jetzt an immer mehr Schulen dazu. Denn die ganzen Themen, über die im Film gesprochen wurde und die wir jetzt gerade angesprochen haben, die sind wirklich mittlerweile keine Ausnahmephänomene mehr, sondern das sind Herausforderungen für alle. Im Übrigen, was vielleicht nicht uninteressant ist, noch mal anzumerken, ist, dass die Verschlechterung der Bildungsergebnisse betreffen alle Stufen, also Grundschule, weiterführende Schule, PISA, weiterführende Schule, IGLU und andere Studien, Grundschule. Und sie betreffen alle Bundesländer. Das heißt, es geht jetzt hier nicht darum, dass ein bestimmtes System nicht funktioniert, sondern alle Schulsysteme, egal wo wir es in Deutschland uns angucken, sind von ihrer Grundstruktur nicht darauf ausgerichtet, das zu erfüllen, was wir gerade an Herausforderungen haben, bezogen auf die Veränderung von Kindheit, bezogen auf auch das Problem übrigens, wenn man das jetzt noch mal kurz betonen darf, dadurch, dass wir altern, haben wir auch immer weniger Räume, die Kinder sich aneignen können. Draußen, einfach so, Räume, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, wo sie sich frei bewegen können. Das wird immer stärker in Ganztagsschulen und Kitas und so weiter verlagert. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass dort Dinge stattfinden, die wir gerade gesehen haben. Zuneigung, individuelle Förderung, auch das Wohlbefinden der Kinder, das soll Spaß machen, wurde ja gerade gesagt. Die sollen gerne hier hinkommen. Wenn man relativ unfreiwillig mehr Zeit dort verbringt als überall sonst. Das ist ein komplett anderes, eine andere Grundlage als in unserer Schulzeit. Da war so 13 Uhr und tschüss, ne, da waren wir weg und konnten dann machen, was wir wollten, auch wenn wir mal ab und zu Ärger bekommen haben. Aber die Räume waren noch relativ offen für junge, ganz junge Menschen, die alleine unterwegs sein wollten. Das ist zunehmend nicht mehr möglich und sie werden sozusagen wie Außenseiter an den Rand gedrängt in unserer Gesellschaft, in diese Bildungsinstitutionen. Und dann müssen die aber top sein. Dann müssen alle, die dort arbeiten, als oberstes Ziel haben, das soll hier ihnen Freude bereiten, das soll ihr Ort sein. Das ist nicht nur Lernen hier, sondern das ist Leben, ist ihr Lebensort. Und sie müssen auch partizipieren können, sie müssen mitgestalten können, sie müssen gefragt werden. All das spielt eine Rolle.
Ja, aber glauben Sie nicht, also man darf jetzt auch den Lehrerinnen und Lehrern, glaube ich, nicht Unrecht tun. Glauben Sie nicht, dass viele das auch gerne möchten, dass sie ihre Kinder auch mögen und auch emotional denen verbunden sind, dass sie aber durch Lehrpläne, durch Zwänge, denen sie ja auch unterworfen sind, einfach gar nicht die Möglichkeit sehen?
Genau, ich hab ja in keinem Wort Lehrkräften das Problem zugeschrieben, sondern das ganze System ist so. Man muss einfach alles noch mal neu überdenken. Die Art und Weise, wie Unterricht gemacht wird, hat man gerade gesehen, kann man anders gestalten. Aber auch die Art und Weise, wie eine Schule aufgebaut ist. Wir müssen aufhören, darüber das so zu verstehen, dass das ein Ort ist, an dem Lehrkräfte arbeiten. Sondern das muss ein Ort sein, an dem ganz viele verschiedene Menschen arbeiten.
Sie haben das gerade ja schon angedeutet, also Jugendamt. Wer gehört da alles zu diesem Netzwerk, was da zusammenarbeitet?
Also erstmal alle möglichen pädagogischen Berufe. Also im Ganztag müssen das ja ganz andere pädagogische Berufe noch zusätzlich sein zu den Lehrkräften, also Schulsozialarbeit, Kunst- und Kulturpädagogische Fachkräfte, Erzieherinnen, Erzieher, all das spielt da eine Rolle. Aber da muss halt auch anderes stattfinden. Noch ist es ja so, dass am Ende doch die Eltern das Kind abholen und dann vielleicht zur Musikschule fahren oder sonst irgendwie was. Und eigentlich muss man die Vision verfolgen, dass alles, was in unserer Gesellschaft wertvoll ist, was wir toll finden, das muss in der Schule stattfinden, weil wir sonst wenige Möglichkeiten haben, wie Kinder und am besten alle irgendwie daran partizipieren können, an den tollen Sachen, die wir haben. Also Musik, Sport, all das muss da stattfinden. Und zwar nicht Musikunterricht im herkömmlichen Sinne oder Sportunterricht, sondern all diese Tätigkeiten, alle Freizeitmöglichkeiten müssten dort stattfinden, wenn wirklich es in die Richtung geht, wie es ja jetzt aussieht, dass die Zeit, in der Kinder in den Bildungsinstitutionen verbringen, das wird biografisch immer früher, also schon mit 1 oder 2 Jahren mittlerweile zunehmend und täglich immer länger. Und das ist auch richtig so. Das ist gar nicht mehr anders darstellbar.
Eltern es ja auch einfach nicht leisten können.
In der alternden Gesellschaft. Ja. Frauen und Männer wollen oft arbeiten. Aber die Tatsache, dass wir in der alternden Gesellschaft so viele wie möglich im erwerbsfähigen Alter haben müssen, die auch einer Erwerbsarbeit nachgehen, deutet schon an, dass es nicht mehr so freiwillig sein kann in Zukunft, sondern im Prinzip muss jeder an die Schippe der kann. Und das bedeutet, dass die Zeit, in der Kinder in den Institutionen ist, sich eher noch ausweiten wird. Und ja. Das ist eigentlich nicht verantwortbar in einem Zustand, wie sie jetzt sind. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie Lehrkräfte sind. Der Unterricht muss sich genauso verändern, wie alles, was mit dem gesamten Wohlbefinden zu tun hat.
Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, sagen ja auch, dass aber auch Ältere, also zum Beispiel Großeltern, also Menschen, die einfach schon meiner Generation angehören, vielleicht noch keine eigenen Enkel haben oder sie auch haben, dass die einfach ein bisschen mehr in die Pflicht genommen werden könnten, weil ja auch unsere gesamte Zukunft davon abhängt, wie unsere Kinder aufwachsen.
Es ist die größte Bevölkerungsgruppe, die sogenannten Babyboomer, also alle, die in den 1960ern geboren sind.
Ja, wie kriegt man die dazu? Was könnte diese Generation tun?
Aber erstmal will ich nur einmal zusätzlich dazu, dass sie so viele sind, nur noch mal einmal sagen, das sieht man ja auch an ihnen, die sind kognitiv und körperlich so fit wie keine Generation vorher. Ja, das meine ich auch wirklich ernst, das zeigen auch alle Daten. Das heißt, nicht nur, weil sie viele sind, sondern auch, weil sie alles können, was man bräuchte, um Kinder eigentlich wunderbar zu fördern. Erfüllen sie. Und eigentlich, rein theoretisch, ist Altern für Kindheit kein Problem. Denn wenn viele Menschen im Rentenalter sind, also von den Zwängen der Erwerbsarbeit befreit sind, haben wir sehr viele Menschen, die sich um Kinder kümmern könnten.
Ja, die Zeit ist ja da.
Genau. Also rein theoretisch ist das für Kinder eigentlich eine super Sache. Besonders, weil Kinder mit der Großelterngeneration tendenziell bessere Beziehungen haben als mit den Eltern. Mhm. Zumindest war es in der Vergangenheit so.
Ja, ist oft so.
Von daher ist das eigentlich eine gute Sache. Das bedeutet aber, wir müssen einmal das Bild verändern. Was ist eigentlich die Funktion von einem Senior oder einer Seniorin in unserer Gesellschaft? Die sind alles andere als nutzlos, sondern sie müssen sogar Verantwortung übernehmen. Allein quantitativ, aber auch qualitativ sind wir darauf angewiesen. Und dann geht es darum, wie kriegt man das koordiniert? Wir haben zum Beispiel in dem Buch vorgeschlagen, dass die deutsche Rentenversicherung jedem, der Bescheid bekommt, in 3 Monaten oder sowas gehst du in Rente, dass man so einen Zettel ausfüllen muss. Was interessiert einen, was kann man, wo kann man sich das vorstellen. Dann muss unten irgendwie stehen, wo kann man sich in seiner Kommune melden, damit nicht jeder jetzt eigenständig an irgendeine Schule geht. Das wird die Schulen ja überlasten oder Kitas oder so, sondern dass das koordiniert wird, dass das auch ein Netzwerk wird, mit Fortbildung idealerweise. Das muss ja auch den Senioren Spaß machen. Ja. Das müsste man jetzt so langsam einleiten, weil sobald man sich einmal im dritten Lebensalter eingerichtet hat, könnte es sein, dass man sie dann nicht mehr zurückholt. Und sehr wichtig ist zu wissen, nur 10% der sogenannten Babyboomer wären mehr als alle Erzieherinnen und alle Grundschullehrkräfte, die es in Deutschland gibt, zusammen.
Verrückt, wirklich verrückt. Also das muss doch machbar sein.
Ich glaube, ja.
Also ob das nun die Großeltern sind oder andere Menschen, die sich für die Gesellschaft engagieren. Jeder kann ja was dazu beitragen, dass es in unserem Land gerechter zugeht. Petra Werns zeigt Ihnen ein Projekt, das Kindern mit schlechteren Startvoraussetzungen zu mehr Chancen im Leben verhilft.
Das wird dann ja schneller.
Die 7-jährige Flada und die 19-jährige Laura sind ein Tandem für Chancengleichheit. Flada kam wegen des Krieges in ihre Heimat Ukraine mit ihrer Familie nach Süke. Bevor sie Laura kennenlernte, hatte sie überhaupt keine Freundin.
Ja. Ich mag, wenn sie treffen. Und jedes Mal, wenn ich bin mit sie, ich fühle mich gut.
Ja, ich liebe Flada auch total.
Einmal pro Woche schenkt die angehende Erzieherin der Grundschülerin ungeteilte Zeit und Aufmerksamkeit. Die ehrenamtliche Patenschaft von Balu und Du ist für ein Jahr angelegt.
1, 2.
Imke Lehmkuhl koordiniert das Projekt und bringt jährlich zwischen 10 und 12 Tandems in Süke zusammen.
Flada ist relativ schüchtern gewesen immer und hat durch die geringe Sprachkompetenz in der Zweitsprache Deutsch sich ein bisschen zurückgezogen, wenig Kontakte zu Gleichaltrigen geknüpft. Und das hat sie durch Laura jetzt gelernt. Und durch dieses Projekt erreichen wir einfach, dass die Kinder ins Sprechen kommen, ins Tun kommen. Und je mehr sie sich zutrauen zu sprechen, umso mehr trauen sie sich dann auch, vielleicht den Mathelehrer einmal zu bitten, die Sache nochmal zu erklären, die sie nicht verstanden haben. Das wirkt sich dann sukzessive immer weiter aus auf Schulnoten auch und dann natürlich auch über den weiteren Lebensweg.
Die Wirkung des bundesweiten Projekts wird seit mehr als 10 Jahren wissenschaftlich erforscht von einem der führenden Verhaltensökonomen, Professor Armin Falk. Sein Ergebnis, die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder, die eine Mentorin haben, später aufs Gymnasium gehen, steigt um bemerkenswerte 11%.
Wir können zeigen, dass durch das Mentoring-Programm Chancenungleichheiten in einer der allerwichtigsten Dimensionen, die so den Lebenserfolg eines Menschen auch bestimmen, nämlich der Bildungserfolg, reduziert werden können.
Grundlage dieser Studien sind nicht nur Interviews, sondern auch experimentelle Spiele, wie zum Beispiel ein Würfelspiel. Die Regeln sind einfach. Die Kinder sollen an eine Glückszahl denken, die sie für sich behalten. Würfeln sie diese Zahl, dürfen sie das Geld nehmen. Würfeln sie eine andere Zahl, dürfen sie das Geld nicht nehmen. Es wird allerdings nicht kontrolliert, ob Glückszahl und gewürfelte Zahl übereinstimmen. Das heißt, die Kinder haben die Möglichkeit, im eigenen Interesse zu schummeln, ohne aufzufliegen.
Es gibt einen kausalen Effekt auf die Bereitschaft, die Wahrheit zu sagen. Also Kinder, die im Mentorenprogramm waren, lügen signifikant weniger als Kinder, die nicht im Mentorenprogramm waren.
Und jetzt? Nein, alleine. Ich mache das alleine.
Jetzt machst du weiter alleine.
Die Persönlichkeitsentwicklung ist besonders erfolgreich, wenn die Kinder im Grundschulalter sind. Flada gehört zwar nicht zu den 500 Kindern, die an der Studie teilgenommen haben, doch ihre Entwicklung in nur 5 Monaten ist ein großer Erfolg.
Es ist so bewundernswert, dass das so in einem kurzen Zeitraum auch funktioniert hat, auch nochmal für sie aus ihrer schüchternen Rolle rauszukommen und sich Sachen zu trauen, mutig zu sein und sich zu überwinden.
Weil das ist mein erstes Mal bei mir. Gucken an Kamera oder sowas. Ich habe noch nie sowas gemacht.
Balu und Du zeigt, es braucht nicht unbedingt viel Geld, um die Startchancen eines Kindes deutlich zu verbessern.
Finde ich eins von vielen tollen Projekten. Sie sagen ja auch, das ist eine Investition in unsere Zukunft. Alles, was wir unseren Kindern zugutekommen lassen, ne, das ist wie eine finanzielle Investition auch.
So ist es. Da gibt es Studien zu, unterschiedliche, in unterschiedlichen Ländern auch. Erstmals von James Heckman, Wirtschaftsnobelpreisträger.
Ja.
Und die zeigen immer wieder, dass wenn man in der frühen Kindheit investiert, also bei Kindern im Kita-Alter und noch im Grundschulalter, jeden Euro, den wir dort zusätzlich investieren, der rentiert sich nachher mehr, doppelt, dreifach. Also auch besser, also die Rendite ist auch besser als auf dem Aktienmarkt zum Beispiel.
Mhm.
Das heißt, eigentlich deuten alle empirischen Befunde darauf hin, dass man so früh wie möglich investieren sollte. Und gleichzeitig sind gerade die Institutionen, also Kita und Grundschule, die am stärksten unter Druck stehen. Ich sage das nur jetzt mal so als einen Schlagpunkt. Wir haben die Situation, dass wir die Schulpflicht nicht am einhalten. Also es fehlen Schulplätze. Sehr viele neu zugewanderte Kinder warten ein Dreivierteljahr, manchmal über ein Jahr auf ihren Schulplatz. Das heißt, sie sind schulpflichtig, auch nach unserem Grundgesetz, nach den Landesrechten, Gesetzen. Und wir erfüllen die Schulpflicht nur zum Teil. Und das ist ein Hinweis darauf, und das betrifft besonders Grundschulen und eben Kitas, dass wir eigentlich gegen jede Vernunft die Bildungsinvestitionen verteilen.
Mhm. Wenn man sich ihre eigene Geschichte anguckt, ihre Eltern sind Anfang der 70er aus Syrien eingewandert, sie sind hier geboren. Gab es Momente in ihrem Leben, wo sie Integrationsschwierigkeiten hatten oder lief das bei ihnen total glatt? Heute ist es ja so, dass viele auch an der Sprache natürlich scheitern.
Ja klar, ich bin ja aufgewachsen praktisch in einem syrischen Haushalt.
Ja.
Ich bin das erste Kind der Familie, das in Deutschland geboren ist, im Ruhrgebiet. Als ich in der Grundschule war, hatte ich auch Sprachrückstände. Ich hatte auch keine Gymnasialempfehlung. Und dementsprechend lief es auch für damalige Verhältnisse ganz normal, wenn man es so bezeichnen möchte. Aber ich würde sagen, da hat sich, was die Sensibilität in den pädagogischen Berufen, in den Institutionen angeht, hat sich tendenziell eher was verbessert. Wenn man die Daten sich anguckt aus den 70er, 80er Jahren, da waren ja die allermeisten Migrantenkinder, wurden sogar auf die Sonderschule und auf die Hauptschule geschickt. Und da wurde gar nicht geguckt, was können sie und so weiter. Und das klappt mittlerweile etwas besser, auch wenn es nicht, auch immer noch nicht zufriedenstellend ist.
Mhm. Sie haben ganz am Anfang gesagt, Sie haben das Bundesverdienstkreuz bekommen 2023 von Frank-Walter Steinmeier. Erst haben Sie gedacht, naja, freue mich nicht so, weil das ist ja ein schlechtes Zeichen, wenn ich das kriege, weil da ist auch so viel zu tun. Aber Ihre Eltern haben sich ja wahnsinnig gefreut und freut und nicht nur die. Das hat ja eine wahnsinnige Verbreitung auch in Ihrem im Heimatland Ihrer Eltern gegeben. Also
bei all dem, was ich gemacht habe, das erste Mal, dass arabische Medien in den verschiedenen Ländern, Ägypten, Syrien und so weiter, darüber berichtet haben, über mich berichtet haben, war da. Also das Bundesverdienstkreuz. Alles andere davor hat nicht dazu geführt, dass dort mal über mich berichtet wurde, aber das schon. Und dann hatte das zur Folge, das können Sie sich vorstellen, meine Familie kommt aus Syrien, durch den Krieg verteilt, die meisten Leute verteilt in der ganzen Welt. Und dann gab es auch wirklich aus der ganzen Welt über Messenger-Dienste Glückwünsche und so Videoschnipsel und Zeitungsschnipsel aus den entsprechenden Medien dort. Und als ich dann gesehen habe, wie das für meine Eltern ist und natürlich auch ein bisschen, wie schön die das im Schloss Bellevue gemacht haben. Also weil es für andere wichtig ist, wurde es für mich wichtig. Das ist wahrscheinlich so typisch Soziologen-Denken. Relevanzsetzung machen Menschen. Und ich selber mache das selten. Und wenn es für andere wichtig wird, wird es dann irgendwann für mich auch wichtig.
Ja, also von mir auch nochmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Also, Sie können von mir aus noch mehr Preise, aber Sie haben, glaube ich, auch noch mehr, ne? nicht nur das Bundesverdienstkreuz. Eigentlich müsste man noch ganz ausführlich über Integration, über Migration, über qualifizierende Migration, wie Sie das nennen, sprechen. Die Sendung ist natürlich zu kurz, Sie müssen nochmal wiederkommen. Wir haben nämlich noch einen Beitrag, der auch sehr wichtig ist. Da geht es um Demokratieverständnis. Demokratie ist ja nicht selbstverständlich. Um sie wertzuschätzen und sie zu verstehen, sollte sie ja vor allem für junge Menschen erlebbar sein. Ein Verein aus Niedersachsen möchte das in Schulen möglich machen. Alicia Elling hat eins der Projekte in Bad Bentheim besucht.
Für die 8. Klassen aus Bad Bentheim heißt es heute, Halleluja, Mathe fällt aus. Dennoch wird gegrübelt über Demokratie. Dank des Vereins Politik zum Anfassen aus Isernhagen. 89 Schüler aus Gymnasium, Haupt- und Realschule erarbeiten die kommenden 3 Tage, wie Entscheidungen in der Kommunalpolitik zustande kommen. Die Stadt Bad Bentheim gibt sogar ein Budget von 5.000 Euro für die Umsetzung ihrer Ideen. Es wird fleißig gesammelt. Die politische Bildung der Teenager extrem unterschiedlich.
Nicht so viel für mich. Ich denke nicht so öfter dran.
Die großen Entscheidungen werden ja oben getroffen, also in der großen Regierung. Und ich darf momentan ja auch noch nicht wählen. Deshalb finde ich, für mich ist das nicht wirklich viel was.
Bei manchen Einmeldungen oder so, zum Beispiel die Ampelkoalition ist gescheitert, da merkt man das schon, dass es sehr stark auf das Leben einwirkt.
Ich denke, es ist schon wichtig, aber auch im jungen Alter, finde ich, hat das noch nicht so viel mit dem Leben zu tun.
Das möchte Politik zum Anfassen ändern und fördert bundesweit mit verschiedensten Projekten und oft spielerisch das Demokratieverständnis, unter anderem mit einer Mitrede-App, Demokratie-Workshops mit Legosteinen oder einem mobilen Escape-Spiel, bei dem Rätsel in einem Bürgermeisterbüro gelöst werden müssen. Die Initiative möchte vor allem junge Menschen erreichen, bei denen am Küchentisch Politik eher keine Rolle spielt.
Was sind so die Basics? Wo hat das mit mir zu tun? Wo hat Kommunalpolitik mit mir zu tun? Wo begegnet mir das persönlich im Leben?
Wie verändert Politik zum Beispiel den Alltag von Hanna und Todur? Die beiden Achtklässler kämpfen im Planspiel in verschiedenen Fraktionen. Todur wünscht sich in Bad Bentheim mehr Sportanlagen, Hanna mehr Bänke im Schlosspark. Die 14-Jährige freut sich, dass mal die Jüngeren im Fokus stehen. Dass die ältere Generation gerade viel über Migration diskutiert, kann sie nicht nachvollziehen.
Die älteren Leute sehen entweder mehr oder auch weniger, sehen andere Themen, die für die älteren Leute wichtiger sind. Also für uns junge Menschen sind jetzt zum Beispiel Krieg, Leid und so wichtig, also viel wichtiger.
Todur ist vor 4 Jahren von der Republik Moldau nach Bad Bentheim gekommen, weil sein Vater hier einen Job gefunden hat. Die Umfragewerte der AfD beunruhigen ihn.
Manche Menschen wissen nicht, wie andere leben und warum sind die hier gekommen. Also wenn die werden AfD wählen, dann ist deren Wahl, aber jetzt wird es für manche Menschen schlimm machen.
Währenddessen wird in den Ausschüssen gegrübelt, welche Investition in der Stadt Sinn macht und wofür Mehrheiten zu gewinnen sind.
Vielleicht ein Kino.
Ich hatte das mit diesen Notfallknöpfen, dass wenn jemand Hilfe braucht, da drauf drücken kann und dann das direkt mit dieser Polizei, Feuerwehr verbunden ist.
Gerne also ein Bowlingplatz, so, wo man bowlen könnte.
Am Finale des Workshops, einer simulierten Ratssitzung, ist unser Kamerateam nicht mehr dabei. Die Mehrheit einigt sich, die 5000 Euro der Stadt sollen für die Sanierung des Schulhofes und ein Konzert im Jugendhaus eingesetzt werden. Eine wichtige Demokratieerfahrung. Hanna wünscht sich mehr politische Bildung, gerade im Hinblick auf die Neuwahlen.
Ich kenne welche, die haben damit nichts am Hut und die sind älter als ich und müssen bald wählen. Und ich möchte halt nicht, dass die anderen Leute und Kinder unvorbereitet in die Wahl gehen.
Viele der Achtklässler dürfen in 2 Jahren erstmals ihr Kreuz setzen bei der Kommunalwahl. Es ist also alles andere als ein Kinderspiel.
Wie klug diese Kinder auch sind und wie wichtig das ist, dass man da ansetzt, gerade wo die Demokratie in Gefahr ist im Moment. Ihre Vision ist ja ein Zukunftsrat. Wie könnte der aussehen? Wer sollte darin sitzen?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es so ab 10-Jährige schon drin sitzen können, sagen wir mal bis 25. Und die eigentliche Idee ist, dass jedes Parlament in Deutschland so einen Zukunftsrat bekommt. Also der Bundestag, die Landtage, auch die Stadtparlamente. Und im Prinzip dieser Zukunftsrat besetzt ausschließlich mit jungen Menschen, die kommentieren alle Entscheidungen der Parlamente. Die können auch mal was nicht kommentieren, wenn sie es nicht so wichtig finden, aber sie können alles kommentieren. Und das Entscheidende ist jetzt, es muss eine Anhörungspflicht geben. Also das ganze Parlament muss sich anhören, und zwar öffentlich. So kann man sich vorstellen, wie in den USA diese Verhöre dann, eine öffentliche Stellungnahmen, was sie davon halten, was sie von dem Rentenpaket halten, was sie von den Klimamaßnahmen halten, was sie vom Gesamthaushalt halten und so weiter und so fort.
Ja.
Die Idee, also es gibt 2 Gründe, warum wir da so deutlich für sind. Einmal würden junge Menschen sehen, das ist voll relevant, was sie sagen und welche Leute sie dahin reingeben, die sie vertreten sollen. Und die Erwachsenen müssen sich dem gegenüber verhalten, sogar der Bundeskanzler und so weiter. Die Zeitungen sind einen Tag später voll damit. Und also das würde alleine Selbstwirksamkeitserfahrung und so ein bisschen das Gefühl, wir sind nicht egal geben, wo man schon eine Minderheit ist. Und das Zweite ist, dass es so ungefähr wie so ein Personalrat oder ein Betriebsrat nachher sein könnte, dass also die Politiker vorher schon antizipieren, wir müssen diese Hürde auch noch nehmen. Zwar kann das Parlament, das ist demokratisch gewählt, am Ende entscheiden. Sie können den Zukunftsrat überstimmen. Aber man muss diese Hürde noch mal nehmen. Und ich gehe davon aus, dass wenn das erstmal eingespielt ist, dass man dann bestimmten Blödsinn gar nicht erst macht. So wie ja auch eine Geschäftsführung bestimmte Sachen gar nicht erst versucht, weil sie wissen, da gibt es noch mal Leute, die drauf gucken.
Ja.
Und denn im Augenblick ist es aus meiner Sicht auch viel zu oft so, dass man die ganze Nacht lang verhandelt und dann irgendwann sich auf einen Kompromiss einigt, den man nirgendwo mehr richtig rechtfertigen muss. Und das wäre nochmal, das fände ich nochmal eine ganz sinnvolle Sache. Im Übrigen hier eine Norddeutsche, eine Hamburger Professorin, Henrike von Schelia, eine Juristin, die konzeptualisiert dass es auch rechtssicher ist, wie man das machen könnte, damit keiner nachher auf die Idee kommt, ach, schöne Vision, aber da können wir nicht umsetzen. Die kümmert sich darum, also den Namen mal behalten.
Toll, also finde ich eine sehr interessante Idee. Was sagen Politiker? Sie sind ja auch politisch beratend immer tätig. Wie kommt die Idee an? Wir hören die Musiksendung, ist leider gleich zu Ende. Aber
also die darauf reagiert haben, hatten erstmal, glaube ich, fanden es interessant.
Okay.
Aber die Widerstände werden noch kommen.
Die werden wie immer kommen, aber man muss dranbleiben.
So,
ne?
Ist es, sehe ich auch.
Sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen. Tolle Zukunftsvision. Morgen kommt Caroline Herford, ganz tolle Schauspielerin, hat wieder einen neuen Kinofilm. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch.